Ganz herzlich guten Abend miteinander. Sind willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst. Es ist nicht der Blick über den Thunersee, sondern über den Bodensee. Von der deutschen Seite her zum Sentis. Mit dem Satz da vorne, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Mit dem Satz hätte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Unser Thema heißt: Gibt es denn einen vielleicht Glauben? Möchte ich noch einmal beten. Vater im Himmel, ich bin so ganz von dir abhängig. Ich bin abhängig von deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, erfüll du mich. Erfülle uns alle, denn auch zum Hören braucht es Gnade, zum Verstehen. Wie viel hat doch Jesus seinen Jüngern erklärt und sie verstanden es nicht. Wir danken dir, dass du uns die Schrift jetzt auftust und ich bitte dich, dass du mich leitest, ich habe von verschlossenen Türen geredet. Du kannst mir auch irgendetwas verschließen, das ich nicht sagen soll, das ich dann vergesse vielleicht. Oder etwas noch in Erinnerung rufen, was jemand ganz braucht. Tröste, stärke, heile du auch. Niedergeschlagene, geschwächte, kranke. Du bist ein wunderbarer Herr. Es ist so gut, dass wir dich kennen dürfen. Wir sind so froh um dich und dass du uns angenommen hast und sogar in uns drin Wohnung genommen hast. Wir danken dir. Amen. Ja, auf die Frage, gibt es denn einen vielleicht Glauben? Höre ich so zwei Antworten. Etwas hat vielleicht ja schon angeklungen beim Singen, aber die Antwort oder die Reaktion unserer Mitmenschen, unserer Zeitgenossen, würde wahrscheinlich heißen, dumme Frage. Glauben ist ja immer vielleicht. Wenn ich es eben nicht weiß, dann glaube ich es bloß. Kann sein, ich hoffe, sage hoffentlich, ja, vielleicht. Und Menschen, die an Jesus Christus gläubig sind, die sagen dann gerade das Gegenteil, zwar auch, ja, dumme Frage. Die sagen, ja, Glaube hat nichts mit vielleicht zu tun, sondern Glaube ist ein Wissen und wir haben von diesem Wissen gesungen. Und Hebräer 11, Vers 1, vielleicht habt ihr an den Vers gedacht, falls ihr das Programm gelesen habt, die Frage gedacht, aha, gibt's das? Nein, Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Diese feste Zuversicht übersetzt die Elberfelder Übersetzung noch anders. Und die Elberfelder ist sehr, sehr genau. Die sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Realität. Kein vielleicht. Das könnte ich sagen, also ihr habt es gehört, singen wir nochmals ein Lied und gehen rechtzeitig in die Federn. Aber wisst ihr, ich bin da doch einmal hängen geblieben in der Bibel und habe gedacht, das gibt's aber auch, dass ein gläubiger Mann gesagt hat, vielleicht. Nicht in Bezug auf unser Heil. Aber wir kommen doch in Situationen, wenn wir ehrlich sind, wissen wir einfach nicht, ob der Herr jetzt so eingreifen wird, wie wir es uns wünschen. Ob er ein Wunder tun wird oder nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und gerade, ja, Wenn jemand schwer krank ist, ja, werde ich geheilt oder nicht? Wir wissen, es ist möglich, dass bei der Diagnose unheilbar ein Mensch wieder gesund werden kann. Durch die Kraft Gottes, wir wissen das, wir haben es schon gehört und die, die es erlebt haben, die erzählen das weiter. Wir wissen das, aber wir haben keine Ahnung, ob jetzt im konkreten Fall das eintreten wird. Und wir wissen dann bloß, ja, der Herr kann. Und es gibt dann auch Glaubensrichtungen, die wollen uns da helfen und sagen, ja, weißt du, du musst nicht sagen, er kann, das ist zu wenig. Und dann zitieren sie irgendeinen Vers, der in jeder Bibel steht. Er heilt alle deine Gebrechen. Steht in deiner Bibel auch. In Psalm 103, wir singen es vielleicht sogar in einem Chorus. Und dann sagen sie, ja, du musst das glauben. Und das ist so etwas Schwieriges, glauben müssen. Man kann in Not geraten. Wenn dann Geschwister irgendwie durchblicken lassen, weißt du, jetzt liegt es eigentlich nur noch an dir. Wenn du genau genug glauben würdest, dann würde das schon gut werden. So direkt wird das nicht ausgesprochen, aber manchmal empfindet man das dann so. Und manche gehen dann so weit, die beweisen sich den Glauben dadurch, dass sie auch bezeugen, aussprechen. Der Herr hat an mir ein Wunder getan zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht geschehen ist. Ich habe das schon von Leuten gehört, bei denen es nachher auch gar nie eingetreten ist. Und wir wollen nicht auf diese Leute mit den Fingern zeigen. Ich denke nur, wenn wir selber in Not sind und unseren Geschwister so irgendwie sagen, ja, weißt du, sie wollen uns dann helfen. Und wollen sagen, weißt du, der Herr tut da ganz sicher jetzt ein Wunder. Und wir müssen sagen, ich habe keine Ahnung, ob es macht, ehrlich gesagt. Dann stehen wir wie die Ungläubigen da. Und ja, auch wenn wir vielleicht das nicht gerade so direkt zu hören bekommen. Und diese Not sollen wir nicht zusätzlich noch haben. Denn wenn wir es nicht wissen, wissen wir es nicht. Wir haben gesungen, ich weiß, der Herr hat einen Weg für mich. Stimmt das? Wir wissen dann manchmal noch nicht, welchen Weg. Manchmal wissen wir es lange nicht. Aber dass er einen hat, das wissen wir. Und wir wissen, dass die Bibel wahr ist. Wir wissen, dass Gott der Schöpfer ist. Wir wissen, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Ich habe auch schon gedacht, warum brauche ich nicht komplizierte Abhandlungen, die dann irgendwo zum Schluss führen, dass es folglich so sein muss, sondern ich weiß es einfach. Ich weiß, mit wem ich heute schon geredet habe. Und ich weiß, wer mit mir geht. Und ich weiß, wer mich behütet. Und ich weiß, wer mit mir so viel Geduld hat. Und ich kann nicht sagen, warum ich das weiß. Und andere Dinge wissen wir nicht, da müssen wir einfach sagen, vielleicht. Ja, wir denken an einen Satz von Jesus, der uns herausfordert. Darum sage ich euch, Markus 11, 24, kennen viele auswendig. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und so kann jemand zu einem gläubigen Kranken sagen, Glaube, sag, ich hab's empfangen, sag, dass du es schon hast, und dann hast du es auch. Und nicht immer funktioniert das aber. Es liegt nicht am Herrn, es liegt nicht daran, dass dieses Wort doch nicht ganz so zuverlässig ist, sondern dass sich die Bibel ergänzt. An einer anderen Stelle redet Jesus nämlich auch vom Bitten, was ihr wollt. Nämlich im Johannes Kapitel 15, wo er vom Weinstock und den Reben spricht. Und da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn meine Worte in euch bleiben. Also da stehen sie. Sie sind jetzt 50 Zentimeter von mir entfernt ungefähr. Aber sie müssen in mir drin sein und sie müssen da bleiben. Das heißt, sie müssen immer wieder aufgefrischt werden, in die Erinnerung geholt werden. Sie müssen immer wieder durchgedacht werden. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da hören wir, dass aus der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, das herauswächst. Dieses erhörliche Bitten, das ist eine Beziehung, wie es sie sonst nirgends außerhalb des Christentums auf der Welt gibt. Dass Gott sich einen Menschen zur Wohnung nimmt. Jesus in mir, Christus in mir. Wer irgendeine andere Gottheit hat, kann den Namen nennen und nicht sagen in mir. Sondern die sind immer irgendwo weg und die kommen nicht weiter als zu einem vielleicht Glauben und hoffentlich reicht's. Und wir, wenn wir auf uns selber schauen, auch nicht. Wenn wir meinen, die Bekehrung ist die zweite Chance und von nun an muss man auch so leben. Ja, das ist schon richtig, das sollen wir und wir sollen es anstreben. Aber nicht meinen, wenn wir Fehler machen, dann sei halt die zweite Chance auch vertan. Wenn ihr in mir bleibt, das war die Situation des Herrn Jesus. Er war so stark mit dem Vater verbunden, dass er alles verstanden hat, was der Vater wollte, konkret in den Situationen. Wir wissen von 3 Totenauferweckungen. Und Johannes schreibt am Schluss seines Evangeliums, es sind noch viel mehr Dinge geschehen, aber ich kann sie nicht alle aufschreiben. Trotzdem meine ich, dass Jesus an mancher Beerdigung war, zur Zeit sogar seines Dienstes. Kann das sein? Sein Pflegevater Josef hat nicht mehr gelebt, er kommt nirgends mehr vor, als Jesus auftritt. Und am Kreuz ist er da auch nicht und Jesus sagt dann zu Johannes, nimm da meine Mutter zu dir, sorg du jetzt für sie. Aber er hat immer verstanden, was der Vater wollte. Und wenn er es nicht gehört hat, dann hat er die Leute abgewimmelt. Es gibt einige Stellen, da wirkt er fast ein bisschen unfreundlich. Und er sagte, nein, das ist nichts, meine Stunde ist nicht gekommen. 10 Minuten später ist die Stunde gekommen oder eine, ich weiß nicht wie viel später, aber man liest das dann gerade im nächsten Vers oder im übernächsten. Aber Jesus war abweisend. Ich denke, das ist ein Geheimnis. Wie gesagt, uns täte es vielleicht allen gut, auch noch mehr vom Herrn zu erwarten. Wie die Leute, die uns vielleicht schon mal in Not gebracht haben, weil sie sagen, du musst aber glauben, dass es gemacht hat. Vielleicht dürften wir auch größer von unserem Gott denken. Ja, ganz sicher. Wir denken nie zu groß über ihn. Aber eben auch wenn es um etwas geht, dass der Herr jetzt konkret durch ein Wunder eingreifen sollte, da können wir nicht über unseren Schatten springen. Wenn es in uns drin nur ein Vielleicht da ist, dann ist es eben ein Vielleicht. Und genau das möchte ich uns jetzt zeigen, wo ich das gefunden habe. Es gibt also mehr als eine Stelle, wo ich gedacht habe, ja, aber da ist das auch in Ordnung. Hauptsache, wir sprechen das aus, was wirklich in unserem Herzen ist. Wir brauchen und wir können jedenfalls vor dem Herrn keinen Glauben vortäuschen, wenn wir ihn nicht haben. Und wenn ihr euch zurückerinnert, vielleicht hat das eine oder das andere schon eine verrückte Situation erlebt und plötzlich in dieser Situation ein Wissen gehabt. Und da musstest du dir nicht sagen, das will ich jetzt glauben und jetzt glaube ich es einfach und ich sage es allen, dass ich glaube. Da musstest du dir keinen Zwang antun. Da war plötzlich irgendein Wissen da. Du hast nicht gewusst, warum, aber du warst sicher. Und andere Male hast du gerungen und irgendwie, ja. Also jetzt zu diesem Mann. Ihr kennt sicher ein bisschen die Geschichte des Volkes Israel. Da war Saul, der erste König, dann David, dann sein Sohn Salomo. Und dieser Salomo hat im Alter auch Götzendienst in seinem Land zugelassen oder sogar möglich gemacht. Und dann beim Sohn von Salomo wurde das Reich geteilt als Konsequenz davon, um dieses Volk zu demütigen. 10 Stämme fielen weg vom richtigen Königtum, also vom Stamm Juda. Man redet vom Nordreich, also wenn nach Salomo, nach Rehabeam von Israel geredet wird, dann meint man 10 Stämme im Norden und das andere ist Juda zusammen mit Benjamin. Israel hatte nie einen wirklich guten König, der treu war. Gleich am Anfang wurden da Kälber aufgestellt, goldene Kälber. Und die blieben auch, sogar als ein Reformkönig kam, der den Baalsdienst ausrottete, die Kälber blieben stehen unter Jehu. Für die, die das interessiert. Die blieben. Und das Nordreich wurde dann auch zuerst weggeführt. Und zwar von den Assyrern in die assyrische Gefangenschaft. Und dann war nur noch Juda mit Benjamin. Und am Anfang dieser Zeit, etwas vorher war auch in Juda ein fürchterlicher König. Der hat nicht nur Götzendienst erlaubt, sondern hat im Tempel Gottes den dort hineingeführt. Das heißt, er hat die heiligen Gegenstände entfernt, auf die Seite gestellt und andere Gegenstände, die er im Ausland gesehen hat, von anderen Kulturen, hat er dort hineingetan. Und offenbar wurden dann sogar irgendwann die Tempeltüren geschlossen und sein Sohn, welch ein Wunder, der hieß Hiskia. Sein Sohn hat das alles wieder rückgängig gemacht. Da heißt es, im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft, gleich am Anfang, hat Hiskia den Tempel reinigen lassen, hat alle Gegenstände wieder an den richtigen Ort gestellt und hat das wieder geweiht. Das Nordreich war unterdessen in die Gefangenschaft abgeführt worden. Einige sind zurückgeblieben. Hiskia hat den Gottesdienst wieder eingeführt, auch Pessach wieder gefeiert. Das Lamm Gottes hat er gefeiert. Und er hat Leute, Leviten, ins Nordreich geschickt. Zu denen, die übrig geblieben waren, die Assyrer zurückgelassen haben, gesagt, kommt nach Jerusalem. Kehrt euch wieder Jahwe zu, dann wird er euch gnädig sein. Und ganz viele haben diese Boten verlacht. Eigenartig. Man denkt, wenn die Leute mal was Schlimmes erleben, dann bekehren sie sich dann schon. Aber nein, es waren ja die anderen und sie sind da geblieben, oder? Aber einige sind dann gekommen. Einige gingen nach Jerusalem und die hatten keine Ahnung, wie man sich auf dieses Fest vorbereitet. Da gab es auch Vorschriften, Reinigungsvorschriften. Und Hiskia wollte, dass die jetzt dieses Fest auch feiern und da musste er zu Gott beten, Herr, die Leute haben nicht die Reinheit, die das Gesetz erfordert, jetzt sei du bitte gnädig und töte die nicht. Und der Herr war gnädig. Die waren also nicht so ganz okay, aber sie haben auch dieses Lamm gegessen. Und der Herr hat so gnädig auf Hiskia geschaut. Und dann steht dann in 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 1, nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Also der schon das Nordreich besiegt hat, stand jetzt vor Jerusalem. Und der Schreiber hebt hervor nach solch treuem Verhalten. Hiskia musste sich nicht fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Es gab schon vor ihm gute Könige, die manchmal Angriffen ausgesetzt waren. Es war nicht das erste Mal. Aber wenn man so ans Buch der Richter zurückdenkt, hat doch Gott immer dann so Feinde kommen lassen, wenn die Israeliten ihm untreu waren. Und kaum haben sie sich bekehrt und zu ihm geschrien, hat er einen Retter geschickt, einen Richter, und der hat dann es bewirkt, dass diese Feinde auf wunderbare Art und Weise wieder wegziehen mussten. Wir denken an Gideon zum Beispiel. Der da diese Midianiter einfach besiegen konnte mit wenig Männern. Und jetzt nach solch treuem Verhalten kommt der, ein Vertreter dieses Reiches, das schon das Nordreich erobert hat. Und der hat noch nicht gekämpft. Der hat erst mit dem Maul gekämpft. Der hatte einen Mann, also der Feind hieß Sanherib, und dann war da ein Mann, der wird Rabschake genannt, und der hat dann so Reden gehalten. Welche Götter von welchen Völkern konnten uns widerstehen? Und dann zählt er alle Götternamen auf, die nicht widerstehen könnte, alle Völkernamen, es ist ziemlich lang zum Lesen, diese Hohnrede, und dann so auch die Frage, ja, was meint ihr denn? Seid ihr denn so dumm, dass ihr meint, Jahwe werde euch retten können? Hört ihr auf euren gläubigen König? Seid ihr wirklich so blöd? So ungefähr hat das getönt. Und in dieser Situation hatte Hiskia kein Wissen, dass der Herr ein Wunder tun wird. Er hat auch nicht gesagt, ja, also jetzt hilft er sicher, ich habe jetzt ja alles richtig gemacht. Das gab ihm keine Gewissheit. Kein Wissen. Sondern er hat dann Leute zu einem Mann geschickt, der da auch gelebt hat, den wir sehr gut kennen. Seine Schriften kennen wir, das war Jesaja. Er hat gedacht, ja, jetzt schicke ich die Leute zu einem, der vielleicht Gott etwas besser versteht als ich. Schick ihn zum Propheten. Und ließ ihm sagen, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Vielleicht hört der Herr. Hören wir da den frommen Widerspruch, aber Hiskia, Gott sieht alles, Gott hört alles, wie kannst du vielleicht sagen? Aber er war so ehrlich und er hat ausgedrückt, was er empfand. Denn er verstand den Herrn nicht mehr und hat gedacht, wo ist er überhaupt? In diesem Augenblick schien ihm Gott wie weg zu sein. Er hat gesagt, vielleicht hört der Herr. Also nur ein Vielleicht-Glaube an dieser Stelle. Vielleicht hört der Herr, dein Gott. Sagt er nicht unser Gott? Er sagt, dein Gott, Jesaja. Das tut einem fast weh. Bei so einem gläubigen König, der müsste sagen, mein und dein Gott oder unser Gott. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um uns Hohn zu sprechen, dem lebendigen Gott, und straft die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebet für die übrig gebliebenen, die noch vorhanden sind. Das ist so eine Vielleicht-Situation, eine ganz verzweifelte. Und ich bin so froh, schreibt uns die Bibel so ehrlich über die Reaktion dieses so gläubigen, treuen, guten Königs Hiskia. Ich bin so froh darüber, dass wir einfach sehen, ja. Und vor allem, der Herr hat nicht gewartet, bis Hiskia dann sagte, ich glaube es, ich weiß es. Sondern er hat kurz darauf eingegriffen. Die Antwort des Propheten, Also wir lesen das, die Geschichte in 2. Chronik, eben Kapitel 32 und weiter. Es steht aber auch in 2. Könige die Antwort, Kapitel 19 im 2. Könige, ist dann sehr ausführlich. Jesaja hat dann etwas verstanden vom Herrn. Er ist ins Gebet gegangen über diese Not und konnte etwas ausrichten. Sagt Hiskia, der Herr spricht über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen. Der Herr sagt's. Ich darf jedes von euch beglückwünschen, dass irgendwann mal irgendein ganz starkes Wissen hatte und vielleicht mit diesem Wissen dann im Gebet dem Feind widerstanden hat und gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und etwas aussprechen konnte. Das kann man dann weitererzählen, aber die anderen können es nicht nachmachen. Denn man muss es selber im Herzen verstanden haben. Wir wollen immer Rezepte und andere kopieren dann. Und das funktioniert so schlecht. Was immer funktioniert, ist, such den Herrn im Gebet. Frage ihn und warte auf seine Antwort. Und wenn du nichts verstehst, hast du nichts verstanden. Verkrampfe dich nicht. Aber erwarte einfach, dass er nicht zu spät kommt. Klammere dich am Herrn fest, das war bei Hiskia das, das er zu Jesaja schickte. Das hieß, er klammerte sich am Herrn fest. Er hat sich auf diesen Mann abgestützt. Vielleicht können auch wir für Angefochtene mal eine Stütze sein, dass wir auch für ein anderes Gläubiges vor den Herrn gehen, das nur noch sagt, vielleicht, oder das dir sagt, ja, dein Gott. Da dachte ich, um Himmel, sie haben immer gemeint, das ist gläubig. Hiskia war gläubig, aber so stark angefochten, dass er dem Jesaja sagen ließ, dein Gott. Ja, die Assyrer zogen ab. Es ging noch einige Generationen gut nachher in Judäa, bis dann ein anderer kam, nicht die Assyrer, sondern die Babylonier dann unter Nebukadnezar. Aber Hiskia musste das nicht erleben. Das war dann einiges später noch. Und dieser König wurde dann, als er ins Haus seines Gottes Nisroch ging, von den eigenen Söhnen erschlagen. Dieser großmäulige König. Da musste sich Hiskia überhaupt nicht drum kümmern. Lob und Dank. Ich habe von Jonathan letzthin gesprochen. Wie er seinem Waffenträger sagte, wollen wir da diese Wache, der Philister, wir zwei, angreifen? Dort ist auch ein Vielleicht drin. Jonathan hat auch gesagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Er hat es nicht sicher gewusst. Er hatte einfach sehr stark den Eindruck, jetzt wollen wir doch diese Wache da erobern. Die hat da nichts zu suchen. Das ist unser Land. Das hat der Herr uns verheißen. Da hat doch der Feind nichts verloren. Diese Unbeschnittenen, sagte sie. Aber er hat gesagt, vielleicht. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Auch ein Vielleicht. Oder ich denke jetzt noch an die drei Männer, die dann in den Feuerofen gingen, im Buch vom Propheten Daniel. Die hatten den Glauben, Gott kann, wenn er will. Das, wo einige sagen, es reicht nicht, dass du nur weißt, dass er es kann, du musst wissen, dass er es tut. Diese drei Männer wussten es nicht. Sie hätten jetzt noch eine zweite Chance bekommen. Man musste ja da ein riesiges Standbild anbeten, niederfallen. Und da fingen Schadrach, das ist Daniel Kapitel 3, Vers 16, da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sie kannten die Geschichte damals noch nicht. Sie konnten es noch nicht nachlesen wie wir. Das haben wir schon in der Sonntagsschule gehört, dass dann da ein vierter Mann noch drin war. Und sie wurden nicht verbrannt. Aber sie wussten es nicht und sie haben das so offen ausgesprochen. Denn Nebukadnezar hat gesagt: Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Das hat er so in den Raum gestellt, vorher noch. Ja, Lob und Dank. Für mich war das ein Aufstellen, nachdem ich auch einige Male so Dinge gehört habe. Ich habe mich heute daran erinnert, es war bei unserem Sohn Christian, es war für uns eine schwierige Zeit, als neben Michael auch Christian epileptische Anfälle hatte. Da hatten wir zwei Söhne und beide hatten epileptische Anfälle. Da haben wir einiges zu hören gekriegt, dass wir dachten, was stimmt denn bei uns nicht? Oder wie wüssten wir es denn machen? Und wir wussten nie, ja, jetzt tut der Herr ein Wunder. Bei Christian ist es nach 7 Jahren wieder gut geworden und bei Michael ist es ziemlich gut. Aber er hat Medikamente und in den Nächten hat er Anfälle, aber kann tagsüber streng arbeiten in einer Gärtnerei. Und der Herr hat da wieder für eine Stelle für ihn gesorgt, als es am anderen Ort zu Ende ging. Und da konnten wir auch sagen, ja, wir wissen, der Herr hat einen Weg und wir wussten aber auch nicht wie. Und wir dachten, das war so etwas Einmaliges, dass Michael am Wohnort arbeiten konnte, als nicht voll arbeitsfähig, sondern mit einem Teil Lohn plus IV-Rente, Zusammenarbeit, am Wohnort. Und der Herr hat wieder etwas am Wohnort geschenkt. Und es geht ihm noch besser. Vorher hatte er immer so einen schlimmen Husten bekommen, als er in der Fabrik war. Und jetzt ist er an der frischen Luft. Wir meinten, es sei von der Erschöpfung, so etwas wie Erschöpfungsasthma oder sowas Ähnliches. Und jetzt nehmen wir an, das war von den Reinigungsmitteln, von den Dämpfen. Und jetzt ist er an der frischen Luft und es geht ihm wirklich gut. Seit Anfang März arbeitet er jetzt, fährt sogar Gabelstapler. Ja, da wussten wir auch noch, ja, der Herr wird etwas machen und dann haben wir es einfach so, vielleicht einfach, weil wir es gelernt haben, gesagt, ja, es muss ja zum Besten dienen. Und, aber dass es wirklich besser wird, so wie es jetzt ist, ja, das wussten wir auch nicht. Der Herr ist so wunderbar und er tut vieles über unsere Unsicherheit hinaus, über unser Vielleicht hinaus. Und mal sehen, was das jetzt geben soll. Also jetzt keine Ahnung. Er tut vieles darüber hinaus. Manchmal konnte der Herr Jesus jemandem sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Aber bei ganz vielen konnte er das nicht sagen und hat ihnen aber doch geholfen. Also einer sagte, also wenn du etwas kannst, dann tu jetzt etwas. Deine Jünger konnten es nämlich nicht. Dem konnte er nicht sagen, ihm hat er gesagt, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt, aber er konnte ihm nicht sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Da war keiner mehr da. Nur noch Verzweiflung. Und der Herr kommt in so eine Situation hinein. Er ist da so treu. Und dann habe ich mir eben aufgeschrieben, was wir schon gesungen haben. Kein Vielleicht-Glauben, wenn es um unsere Errettung geht, wenn es ums ewige Leben geht. Da möchte der Herr nicht, dass irgendein Mensch sagen muss, ja, ich hoffe dann schon. dass das dann ein, ja, dass ich einmal dort sein kann. Dort sollen wir keinen Vielleicht-Glauben haben, sondern Gewissheit. Und ich lese uns bekannte Stellen vor, die uns sagen, wie das möglich ist. Und auch da, das soll der große Unterschied sein gegenüber sämtlichen religiösen Menschen der Welt. Das Wissen. Alle können nur hoffen, dass sie es gut genug gemacht haben. Aber ein Wissen. Wir haben erstens Gottes Wort. Ich habe von Lukas geredet, wie der geforscht hat, um eine gute Grundlage für seinen Freund Theophilus aufschreiben zu können. Der Apostel Johannes, zu einer Zeit, wo es schon 3 zuverlässige Evangelien gab und wie gesagt viele weitere Schriften, aber Matthäus, Markus und Lukas, hat er in hohem Alter noch sein Evangelium geschrieben. Und wenn man das so durchliest, geht es immer wieder ums Glauben, Glauben, Glauben. Und er fasst am Schluss auch zusammen, es gibt noch viele andere Zeichen, die Jesus tat vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes hat sich also noch hingesetzt und ich weiß nicht, konnte er noch schreiben oder konnte es jemandem diktieren, aber es war doch ziemlich viel, wenn man das von Hand schreibt, diese 21 Kapitel, damit ihr glaubt. Und schon, wenn man das Evangelium liest, es geht immer um die Frage des Glaubens. Und Jesus wusste, welche an ihn glaubten und dass sie doch noch nicht glaubten. Und immer wieder, das ist so das Zentrum. Glaubst du? Also durch die Schrift. Im ersten Johannesbrief schreibt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das Wort Gottes hilft uns also, nicht nur zu hoffen, sondern zu wissen. Es ist ein Wunder, wenn man wissen kann. Sollte jemand denken, ja, da liest man von so großen Wundern und aus aller Welt, aus anderen Ländern hört man manchmal von Wundern, die geschehen. Ich habe noch keine größeren Wunder erlebt. Es gibt ein Lied, wir haben es nicht gesungen, das größte Wunder ist. Ja, das heißt, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt, aber das größte Wunder ist auch, dass du das weißt. Dass man das dir nicht immer wieder von neuem darlegen muss mit ganz vielen, beweisen lässt sich der Herr nicht, aber es gibt ja so starke Hinweise. Und vor allem will er ja persönlich mit dir und mir im Kontakt sein. Und dann weiß ich, mit wem ich gesprochen habe. Sein Wort, auch ihn kennenzulernen, sein Programm mit unserem Leben, ist vor allem, dass wir in dieser Zeit, die wir hier gläubig noch auf der Erde sind, dass wir in dieser Zeit ihn besser kennenlernen. Ich glaube nicht mal, dass sein Hauptpunkt eine stattliche Anzahl von guten Werken ist. Die kommen dann auch, denn dann motiviert er uns, wenn wir ihn verstehen, dann kommen Gedanken oder dann sind wir motiviert, auch für ihn uns einzusetzen. Aber vor allem geht es darum, ihn zu kennen. Ich lese jetzt uns noch, was auch eben das Wissen wirkt. Und das sind Sätze, die ihr kennt, Römer 8. Ich lese von Vers 15 an, oder sogar Vers 14 schon, welche der Geist Gottes treibt, damit ist ein Antrieb gemeint, also motiviert, in Bewegung setzt. Die sind Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ist das nicht fantastisch? Ist nicht der Pfarrer, der dir das sagt? Oder ein Prediger? Es ist zwar schon sehr stark und sagt, ja, du bist ein Gotteskind und so. Dann denkt man, der ist Prediger, der weiß das doch. Nein, wir wissen es selber. Wir zweifeln manchmal, wenn wir auf uns schauen. Vor allem, wenn wir eine Niederlage gehabt haben. Und sogar denken, das hätten wir aber mit etwas mehr Disziplin verhindern können. Dann, aber wir wissen es. Es ist der Heilige Geist in uns. Das ist noch viel mehr als ein Prediger, hä? Es ist die dritte Person Gottes. Er sagt, du bist ein Gotteskind. Falls du es nicht mehr wissen solltest, sage ich dir es. Und das ist dann nicht ein Mensch, sondern es ist der Herr. Wir verlassen uns auf das, was im Wort steht und wissen, Gott lügt nicht. Jesus hat nie gelogen. Wenn er seine Heilsbotschaften formuliert hat, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn er dem Nikodemus erklärt hat, es ist wie mit der Schlange in der Wüste. Das war eigentlich nur, um auf mich zu zeigen. Mose musste eine Schlange erhöhen und Leute, die die Schlange anschauten, wenn sie gebissen war, starben sie nicht. Und dann hat er gesagt, genau so muss ich erhöht werden, damit alle, die an mich glauben, das ewige Leben haben. Und dann kommt Johannes 3,16 anschließend. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir können uns dann abstützen und dann, wenn wir einmal Jesus aufgenommen haben in unser Herz, wenn wir einmal ihn gebeten haben, in unser Leben hineinzukommen, unsere Schuld zu vergeben, denn vor Gott haben wir Schulden. Wir sind ihm viel schuldig geblieben, denn er hat uns eigentlich zu ständiger Gemeinschaft mit ihm geschaffen und die haben wir ihm oft verweigert, lange ganz verweigert. Dieses Wissen, dass uns das vergeben ist, wenn wir Jesus gebeten haben, in unser Leben zu kommen, dann ist er hineingekommen. Und seit dort haben wir auch den Heiligen Geist. Wir können Probleme damit haben, dass wir ihn nicht hören, weil sehr viel Lautes um uns herum ist. Ich habe vielleicht auch schon gesagt, dass ich dem Herrn gesagt habe, falls ich dich nicht verstehe, rede doch ein bisschen lauter. Und dann war es mir im Augenblick, als wollte der Herr sagen, nein, sei du etwas stiller. Habe ich schon so empfunden. Aber er ist da und er bezeugt denen, die Jesus aufgenommen haben, dass sie Gottes Kinder sind. Den Zusammenhang liest man in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Die, die ihn aufnahmen, wurden zu Gottes Kindern. Ich will noch etwas lesen, wie wir zum Wissen kommen. 1. Korinther Kapitel 2 noch. 1. Korinther Kapitel 2. Da sagt Paulus, dass eigentlich kein Mensch in den anderen hineinschauen kann. Wir können einander anlächeln. Bei euch ist es immer ehrlich, aber so draußen vielleicht nicht immer. Wir können einen ganz tollen Eindruck machen, aber nur eigentlich mein Geist weiß, was in mir drin wirklich ist. Und dann schreibt Paulus 1. Korinther 2, Vers 11. Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Dass wir wissen können, da ist wieder Wissen und nicht vielleicht, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nehmen wir das so mit, dass wir immer offen aussprechen dürfen, wie es uns zumute ist. Dass wir nicht irgendwie einen Glaubenskrampf drehen müssen und dem Herrn beweisen wollen, dass wir glauben, obwohl wir eben zweifeln. Wir dürfen dazu stehen. Thomas hat seine Zweifel offen ausgesprochen. Als Dank dafür wird er jetzt immer der ungläubige Thomas genannt und der Zweifler. Ich finde das etwas ungerecht, denn er hat einfach ganz genau aus einem verwundeten Herzen das ausgesprochen, was er empfand. Und er durfte den Heiland anrühren und hat dann als erster zu ihm gesagt, mein Herr und mein Gott. Das ist ein sehr gläubiger Thomas. Der Herr fängt uns auf in Situationen, wo wir nicht mehr wissen, was links und rechts ist und was jetzt noch sein soll. Der Herr fängt uns auf und wir wollen uns darin üben, im Hören. Im Hören auf ihn, im Stillsein, so wie es der Herr Jesus getan hat. Das werden wir nie erreichen, so wie es der Herr Jesus konnte. Aber in diese Richtung uns noch bewegen. Und es ist denkbar, dass der Herr uns plötzlich wieder einen ganz verrückten Gedanken schenkt. Und er will nicht mehr weg und er bleibt, wenn wir beten und wenn wir ihn loben. Und da wird der Gedanke sogar noch stärker. Und wir müssen sagen, ja, es scheint vom Herrn zu sein, dass wir noch erleben dürfen, wie er Menschen zu sich zieht, von denen wir denken, da ist Hopfen und Malz verloren. Wie er Menschen überführt. Wie er auch uns selber durchbringt. Durch unsere schwachen Stunden durch. Durch unsere Zweifel durch. Der Herr ist so treu. Und ich habe mich einfach gefreut. Ich konnte den Herrn nur loben, als ich dieses vielleicht las. Da gesagt, Herr, du hast ja diesen Hiskia nicht hängen lassen. Der war sich da nicht sicher. Du hast ihn nicht hängen lassen. Gott lässt dich und mich nicht hängen. Und darum wollen wir ihm auch im Vertrauen und füreinander da sein. Nicht den Kopf schütteln, wenn eines plötzlich nicht mehr weiß. Vieles nicht mehr weiß und dann denke ich, oh, meinte sie gläubig. Also Anfechtungen können ganz schön gemein und hart werden. Dann wollen wir wissen, genau wir könnten genau so dastehen, wenn der Herr uns nicht trägt. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir ganz herzlich. Ja, bei dir ist es kein Vielleicht. Bei dir steht es felsenfest, dass das Blut Jesu uns erkauft hat und frei gemacht und gerecht gemacht in deinen Augen. Und wir können da gar nichts dazu tun. Da sagst du nicht vielleicht. Überall, wenn es ums Heil geht, redet dein Wort felsenfest und von einer Sicherheit. Wer glaubt, der hat. Ganz einfach. Und der Glaube wird uns geschenkt. Vater, ich danke dir für das Wunder, glauben zu können. Und wir alle wollen von dir noch erwarten, dass du in unser Leben auch in konkrete Situationen hineinsprechen kannst, dass du uns Dinge zeigen kannst, die wir im Glauben wissen dürfen, wenn wir sie noch nicht sehen, konkrete Dinge, die eines Tages durch ein Wunder von dir eintreffen. Wir glauben, wir haben deshalb auch gesungen, du bist Gott, groß, ein Gott, der Wunder tut. Wir danken dir und für das große Wunder unserer Rettung und des Glaubens können. Wir preisen dich. Geh durch die Reihen, stärke alle und danke. Gib uns auch den Mut, gerade vor anderen Gläubigen auch ehrlich zu sein. Lob und Dank ist dir. Du bist wunderbar. Amen. Und Herr, so segne und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten, damit wir hell haben. Wir wollen im Licht wandeln und auch ein Licht sein. Bewahre unsere Schritte. Behüte uns auf dem Nachhauseweg durch die Nacht und wieder hinein in die neue Woche, bis wir uns gesund wiedersehen dürfen, hier oder bei dir in der Herrlichkeit. Wir danken dir. Amen. Kommt alle gut heim, der Herr mit euch.